Als ich all dies in Echtzeit beobachtete, war ich der Ansicht, dass das Marktwachstum ungebremst weitergehen wird, weil die chinesische Führung den 1,4 Milliarden Menschen zum ersten Mal seit 1,5 Jahrhunderten wirtschaftlichen Wohlstand gebracht hat. Warum sollte man etwas tun, um das zu gefährden? Aber was Sie in den letzten Jahren gesehen haben, zeigt den wachsenden Schmerz eines Landes und einer Wirtschaft, die ein Experiment durchläuft, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Und wir sind so sehr an den China-Boom gewöhnt, dass wir überrascht sind, wenn es einen Schritt zurück macht, oder? Dieses Land versucht, ein kommunistisches politisches System mit einer Kommandowirtschaft, mit wichtigen Elementen der freien Marktwirtschaft der USA zu verbinden. Das hat noch nie jemand geschafft, zumindest nicht erfolgreich. China war dabei erfolgreich, indem es dieses Experiment über 2 Jahrzehnte lang erfolgreich durchführte. Und obwohl ich unsere Investoren immer darauf hingewiesen habe, dass die Entwicklung nicht linear verlaufen würde, erwarte ich, dass es zu diesem Erfolgspfad zurückkehren wird. Ich denke, die Führung in China sah sich gezwungen, die aufstrebende Macht Chinas zu demonstrieren und dem Rest der Welt zu zeigen, dass es sich nicht mehr um eine amerikanische Hegemonie handelt, sondern um eine bipolare Welt, in der China und die USA in gewisser Weise als Gleichberechtigte koexistieren, aber auch als ideologische, militärische und wirtschaftliche Rivalen. Was wir in den letzten 1,5, 2 Jahren erlebt haben, sind meiner Meinung nach die Nebenprodukte dieser Projektion von Chinas aufstrebender Macht. Und so kam es zu dieser unglücklichen Pattsituation. Das ist für niemanden gut. Nicht für die Bürger der beiden Länder und schon gar nicht für den Rest der Weltwirtschaft, der die negativen Auswirkungen dieses Handelskrieges zu spüren bekommt. Meine Überzeugung ist, und darauf verwette ich meine Karriere, dass China seine Liberalisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte wieder aufnehmen wird. Wenn man die Türen zur Marktliberalisierung einmal geöffnet hat, kann man sie nicht mehr schließen. Tony, die treibende Kraft sind die Verbraucher des Landes, also die Bürger selbst, solange sie wohlhabend sind. Und wenn sie das nicht sind, schafft das Instabilität. Ist das der Kern der Sache? Michael, ganz genau. Ich denke, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Worüber im Westen nicht viel berichtet wurde, als Präsident Xi diese Null-Covid-Sperre für die zweite Hälfte des letzten Jahres einführte, war, dass dies auf großen Widerstand in der Bevölkerung stieß. Es war das erste Mal, dass ich meine Freunde und Kollegen in China sehr besorgt und einige sehr wütend erlebte. Nicht so sehr wegen der Einschränkung der individuellen Freiheiten, sondern wegen der Unmöglichkeit, ihre Familie zu ernähren. Sie konnten nicht mehr in die örtlichen Lebensmittelgeschäfte gehen, um Lebensmittel für das Abendessen zu kaufen. Es ist Präsident Xi hoch anzurechnen, dass er die wachsende Wut seines Volkes erkannte und den außergewöhnlichen Schritt unternahm, seine Entscheidung rückgängig zu machen und die Abriegelung aufzuheben. Das war ein Segen für die Wirtschaft, aber ich denke, es ist doch eine wichtige Geste gegenüber seinem Volk, dass ihm dessen Interessen am Herzen liegen. Der sozialpolitische Bund ist also wiederhergestellt. Ich denke, er und die chinesische Führung werden ihr Streben nach wirtschaftlicher Prosperität und finanzieller Liberalisierung wieder aufnehmen. Um es zusammenzufassen, die Wirtschaft wird die Politik übertrumpfen. Tony, und bei der Wirtschaft geht es um die Lebensqualität der Menschen, richtig? Die Bevölkerung ist dort sehr groß. Wenn sie nicht glücklich ist, wird sich die Politik ändern. Als ich Ray Dalio vor etwa 1 Jahrzehnt zum ersten Mal interviewte, fragte ich ihn, was ist das wichtigste Investitionsprinzip? Und er antwortete, das könne er ganz genau sagen. Der heilige Gral des Investierens bestehe darin, 8 bis 12 unkorrelierte Anlagen zu finden, auf die man setzen kann. Ich weiß, dass er ein Makroinvestor ist. Private Equity ist natürlich eine andere Art von Investition. Aber was ist Ihre Vorstellung vom heiligen Gral des Investierens? Michael, Ray Dalio ist nicht nur Makroinvestor, er ist auch Hedgefondsmanager. Seine Sicht der Dinge unterscheidet sich ein wenig von unserer. Ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, streben Hedgefonds nach Alpha. Bei Private Equity schaffen wir Alpha. Und nach dem Kauf eines Unternehmens schaffen wir Alpha, indem wir die Ärmel hochkrempeln und hart arbeiten, um Werte zu schaffen. Der heilige Gral ist also Wertschöpfung. Bei MBK Partners kaufen wir gute Unternehmen und machen sie besser. Die Grundlagen des Unternehmens sind absolut entscheidend. Ich denke, jeder GP in unserer Branche wird dem zustimmen. Das US-amerikanische Modell der Wertschöpfung ist die Blaupause. Aber in Asien muss man sich an die lokalen Bedingungen und die lokale Art anpassen, Dinge zu tun. Der frühere Premierminister von Singapur, Lee Kuan Yew, war berühmt für seinen Ausspruch, dass wir in Asien unsere eigene asiatische Form der Demokratie übernehmen müssen. Man kann nicht einfach die amerikanische Form der liberalen Demokratie nehmen und nach Singapur oder Korea oder Japan verpflanzen und erwarten, dass sie dort gedeiht. Die Bedingungen sind anders, richtig? Man kann nicht eine Pflanze aus Kalifornien umpflanzen und erwarten, dass sie in Singapur gedeiht, wo andere Bodenbedingungen herrschen, andere Sonneneinstrahlung, sogar das Wasser ist anders. Man muss sie an die örtlichen Bedingungen anpassen. Und genau so muss man meiner Meinung nach auch die Wertschöpfung auf eine angepasste asiatische Art und Weise durchführen. Eines der Instrumente im Werkzeugkasten eines Private Equity Managers zur Wertschöpfung sind Kosteneinsparungen. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Bei meiner früheren Firma war es das Senken der Löhne. Viele Unternehmen, wenn nicht fast alle Unternehmen, haben Einsparpotenziale, oder? Entlassungen gelten in Asien nicht als Option. In Korea sind sie sogar verboten. Es ist illegal, Leute zu entlassen. Man kann in Japan keine Leute entlassen. Es wird davon abgeraten. Wenn Sie als Manager Ihre Mitarbeiter entlassen müssen, haben Sie versagt. Sie haben Ihren Job nicht gut gemacht. Also müssen wir andere Wege finden, um Kosteneinsparungen zu erzielen. Und das tun wir, indem wir besser werden im Beschaffungswesen und durch die Konsolidierung des Backoffice und viele Synergieeffekte mit unseren Schwesterunternehmen. Das ist härtere Arbeit, aber wir glauben, dass es der richtige Weg ist, weil es der asiatische Weg ist. Es gibt also verschiedene Wege zur Wertschöpfung, aber ich denke, der heilige Gral ist die Schaffung von Wert in Ihrem Unternehmen, nachdem Sie es erworben haben. Tony, man konzentriert sich also auch mehr auf das Umsatzwachstum und nicht nur auf die Kostenreduzierung. Michael, ja, natürlich. Jeder Markt ist anders. Aber im Fall von China und Korea, bei denen es sich um wachstumsstarke BIPs handelt, ist das Umsatzwachstum ein wenig einfacher. Japan ist eher wie die USA, sogar noch schwieriger als die USA. Das BIP wird um 1,5% wachsen und das ist ein Grund zum Feiern in diesem Jahr. Ein normales Umsatzwachstum ist in Japan also etwas anders, aber es ist machbar, weil Japan ein Markt mit großartigen Fundamentaldaten ist. Der beste Pool mittelständischer Unternehmen der Welt nach den USA. Und ich denke, der beste Managerpool der Welt. Und natürlich ist es ein Paradies für Kreditnehmer. Sie können vorrangige Kredite mit einer Laufzeit von 5 bis 7 Jahren erhalten, um Ihr Eigenkapital bei einer Akquisition zu unterstützen. Zu einem Zinssatz von 2,5 bis 3%. Alles zu Selbstkosten. Wenn man mit dieser Art von Fremdkapital keine Rendite erzielen kann, sollte man nicht investieren.